Seid gegrüßt mit dem heutigen Kanzelgruß. Die Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist Offenbarung 1,4. Amen. Gott ist ein Gott der zweiten Gelegenheit und heute setzen wir also die Predigt vom 29. Mai fort. Und ich danke unserem Herrn und euch und dem Zufall für diese gute Gelegenheit dazu. Die zentrale Aussage, du hast es gerade eben nochmal vorgelesen, in der heutigen Textpassage ist das erste der sieben Ich-Bin-Worte Jesu Christi. Das erste Ich Bin, kennt ihr alle, der Weg, die Wahrheit und so weiter. Die zentrale Aussage, ich bin das Brot des Lebens und du hast es genau richtig betont, ich bin das Brot des Lebens. Und bereits auf der Wüstenwanderung von Ägypten ins gelobte Land macht Gott sein Volk auf eine ganz wichtige geistliche Lehre im Zusammenhang mit Brot aufmerksam. Er sagt in 5. Mose 8, Vers 3, er, also spricht über sich selbst, der Herr dein Gott, demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem lebt, was aus dem Munde des Herrn geht. Und Jesus Christus pariert den Versucher, den Teufel, der ihn auf die Probe stellen will, der ihn provozieren und herausfordern will, genau mit diesen Worten. Als er ihm sagt, du kannst doch hier aus diesen Steinen Brot machen. Und er widersteht der Versuchung und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Wort Gottes ist dem Gläubigen ein unverzichtbares Lebensmittel. Zu unserer heutigen Textstelle, ich nehme noch einen kleinen Vers davor, Johannes 6, 25. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, die Volksmassen, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Interessant, Jesus Christus geht hier überhaupt gar nicht auf die Frage ein. Die Menschen wollen von ihm erfahren, sie hatten sich in großen Zahlen, Speisung der 5000, auf den Weg gemacht. Alle Boote waren unterwegs, kein Boot am Strand mehr zu finden. Und Jesus ist schon am anderen Ufer. Merkwürdige Geschichte. Die waren an dieser Beantwortung interessiert. Jesus antwortet nicht. Und er sagt ihnen, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Kurze Pause. Sohn des Menschen, das ist das ganz klare Bekenntnis, dass er wahrer Mensch ist und der Gesandte Gottes. Denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Worte Gottes zu wirken? Und das ist eine Frage nach dem Tun, nach dem eigenen Werk, nach der eigenen Anstrengung dafür, dass wir die Erlösung bekommen oder dass wir einfach besser aussehen vor Gott, stellen Menschen immer wieder. In der Bibel finden wir zahlreiche Beispiele. Der reiche Jüngling fragt Jesus, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben habe? Matthäus 19, 16. Der Kerkermeister ist erschüttert über die übernatürliche Befreiung von Paulus und Silas aus dem Gefängnis. Ihr Herrn, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Apostelgeschichte 16, 30. Lukas 10, 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Er aber sprach zu ihm, was liest du? Die Frage, was muss ich tun, stellen sehr, sehr häufig Menschen, die aus einem gesetzlichen, religiösen Hintergrund kommen. Bei Evangelisationen passiert das häufig. Man kommt mit den Menschen ins Gespräch, so wie in Brüssel. Es gibt Menschen, die neugierig werden, in denen Gott gewirkt hat, die den Ansatz haben, sich bekehren zu wollen und sagen, was muss ich denn dann tun? Was ist denn bei euch erlaubt und was ist verboten? Und da wären die am frohesten, wenn man ihnen sagen könnte, guck mal, hier hast du eine Liste, das darfst du nicht mehr und das darfst du ab jetzt. Dann wären Menschen, die einen gesetzlichen Hintergrund haben, sehr, sehr glücklich. In Lateinamerika erzählt man da unter den Neubekehrten manchmal so eine kleine Anekdote. Da sagt er, hört mal, ich bin Christ geworden. Oh, das ist aber toll. Ja, ich habe mich bekehrt zu Jesus Christus. Ja, wie merke ich das denn? Ich rauche nicht mehr, ich trinke nicht mehr und ich gehe nicht mehr in Diskotheken. Dann kriegt er als Antwort, ihr vielleicht kennt ihr die Geschichte, ja, mein Esel ist dann eben auch Christ. Der raucht nicht, der trinkt nicht und in Diskotheken habe ich ihn noch nie gesehen. Menschen suchen solche Hinweise. Das darf ich nicht mehr. Sehr häufig gesehen. Die fragen die dann, was ist mit Alkohol? Trinkt ihr Alkohol? Dürft ihr Alkohol? Was ist mit Händeschütteln und sowas alles, wenn die aus dem muslimischen Hintergrund kommen? Was ist mit Schweinefleisch? Was ist mit gemischtem Hackfleisch und sowas alles? Lauter Fragen, die einem die Menschen stellen, weil sie sagen und denken und verstanden haben, ich muss und kann und soll etwas tun, damit ich vor Gott Wohlgefallen bekomme. Aber letztendlich ist genau diese Frage zum Inhalt ein typisch menschlicher Stolz, der davon überzeugt ist, auch mit eigenen Leistungen jedes Ziel erreichen zu können. Und das ist etwas, was durch Schulen, ich war jetzt gerade auf der Didakta-Messe, der Bildungsmesse dort, da geht es viel um Unterricht vom Kindergarten oder vom Kleinkindalter bis Schulen, fortgeschrittene Bildungsanstalten. Und an vielen Stellen habe ich den Eindruck bekommen an den Gesprächen, ich habe mehrere Gespräche dort an den Ständen geführt mit Ausstellern, die sagten, ja, also das Potenzial ist da, eigentlich jeder kann eigentlich alles machen und jeder kann eigentlich alles schaffen und die Mittel und Wege sind da und man kann tatsächlich alles bewirken, wenn man es denn nur will. Und das ist das, was auch so in Selbsterfahrungsgruppen gelehrt wird. Stell dich vor den Spiegel oder wenn du morgens aufstehst, streck die Brust aus und sag, ich bin gut, ich bin schlau, ich kann was. Und damit sollst du dann motiviert durch den Tag gehen. Das befriedigt den menschlichen Stolz und das macht Menschen sehr glücklich, die einen gesetzlichen oder stolzen Hintergrund haben. Es kitzelt geradezu das Ego von Menschen, wenn sie durch eine Fülle guter Taten Gott nachträglich beweisen können, dass er mit ihrer Erwählung einen guten Entschluss getroffen hat. Die Gesetzlichkeit, die hört ja nicht auf, wenn du Christ wirst. Mir ist es so gegangen, als ich ein paar Jahre Christ war, da habe ich gedacht, Burkhard, eigentlich hast du dich gut entwickelt, du stehst schon recht gut da. Du leitest eine Hauszellgruppe, das ist schon mal nicht schlecht. Du bist anerkannt in der Gemeinde, der Pastor, der mag dich auch irgendwo. Die Leute kennen mich, wenn ich komme und grüßen mich, das macht schon was her. Ja, das hat genau einen Tag gehalten. Und dann hat mir der Heilige Geist sehr freundlich, aber doch sehr deutlich auch gezeigt, dass ich nicht groß fortgeschritten bin. Ich will die Arbeit des Herrn in mir und in niemanden will ich leugnen. Aber dass da noch eine ganze Strecke Wegs vor mir ist und dass das bis zum Ende dauert, bis wir dann in der Ewigkeit ankommen und erst dann sind wir von all diesen Sachen befreit. Ja, und es gibt eine ganze Reihe von Religionen und menschlichen Kulten, die sich gerade diese Haltung auch zunutze machen, die das ausbeuten. Gerade gestern lief vor 2-3 Tagen, eins über diese Sasek-Sekte in der Schweiz und ein anderes über ein ähnliches katholisches Ding auf Arte, könnt ihr in der Mediathek noch nachschauen, wie dort Menschen im Namen Jesu Christi manipuliert werden, drangsaliert werden, an ihrem Leben gehindert werden. Man hat 13 Ehepaaren in dieser katholischen Sekte verboten, Kinder zu bekommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Du hast vorhin gesagt, da wo Christentum drauf ist, da muss auch die Bibel drin sein. Wo steht das in der Bibel geschrieben? Das steht nicht geschrieben. Meine Frau und ich, wir haben keine Kinder. Nicht, weil wir sie nicht wollten, sondern weil das nicht geklappt hat. Auch das muss man hinnehmen. Aber deshalb hüten wir uns vor solchen Leuten. Wir werden denen ganz bestimmt begegnen. Ich bin bei Evangelisation auf der Straße häufig mit Leuten zusammengetroffen, die gerade aus solchen Kulten gekommen sind und die tief verletzt, tief gekränkt und tief verstört sind auch. Denen Jesus Christus als Vater oder Gott als Vater zu erklären und Jesus Christus nahe zu bringen, nachdem die so eine Erfahrung gemacht haben, ist ein äußerst schwieriges Ding. Das kann wirklich nur Gott bewirken. Markus 5, 36, Jesus spricht zum Synagogenvorsteher, dessen Tochter gestorben ist. Er fragt, was kann ich tun? Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus Christus holt jeden, der versucht, sich auf seinen Glauben, auf seine Werke und auf seine Taten etwas einzubilden, auf den harten Boden der Tatsachen zurück. Jesus antwortete hier, Vers 29, zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und spätestens an diesem Punkt, da zerplatzt die Illusion von jeder Werksgerechtigkeit. Da zerschellt der Stolz auf jede eigene eingebildete Leistung, auf Anstrengung und Vermögen und auch von Christen. Die, die gerade nach Werken fragten, müssen hören, dass sie gar nichts tun können, um Gott gefallen zu können. Jesus konfrontiert sie mit der unumstößlichen Wahrheit, dass wir Menschen Gott nur deshalb erkennen können, weil Gott selbst sein Werk in uns Menschen verrichtet. Und Gott sei Dank, du hast es vorhin auch gesagt, die Initiative zur Bekehrung, auch in Brüssel und überall, geht immer von Gott aus. Immer. Gott macht den ersten Anfang. Gott macht den ersten Schritt mit uns. Wenn sich ein Mensch von der Finsternis zum Licht bekehrt, wenn ich mich von der Finsternis zum Licht bekehre, dann antworte ich auf das vorherige Wirken Gottes in meinem wiedererweckten Geist. Die Initiative, gerade schon zur Bekehrung, geht immer von Gott selbst aus. Warum ist das so? Luther hat es so formuliert: Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Er möchte vielmehr, dass er selbst Gott und Gott nicht Gott ist. Das ist die Rebellion des Menschen, das ist unser Erbe aus der sündigen, gefallenen Welt und Schöpfung. Der Korintherbrief sagt es genauso, 1. Korinther 2,14. Der natürliche Mensch versteht nichts vom Geist Gottes. Wir sind ja ohne Gott geistlich gesehen tot in Sünden. Und deshalb sagte Jesus ja auch: Lasset die Toten begraben und folge dem Lebenden nach. Die geistlich Toten begraben die leiblich Toten, da, wo keine Bibel drin ist. Also, auch der Glaube an Jesus Christus ist ein unverdientes und unverdienbares Geschenk, allein aus Gnade. Der Epheserbrief formuliert es im Kapitel 2 so: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wer sich rühmt, der rühme sich dem Herrn, dem allein die Ehre gebührt. Jesaja, Korintherbrief, wir kennen den Vers und wir tun gut daran, das auch umzusetzen. Aber das Volk, das Jesus zuhört, dreht den Spieß rasch um. Die Zuhörer lassen sich überhaupt gar nicht auf die Erklärung Jesu von Gott als dem Urheber des Glaubens ein. Sie fordern stattdessen Beweise von Jesus, sie fordern Zeichen. Vers 30, da sprachen sie ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, die Bibel nicht nur im stillen Kämmerlein leise zu lesen, sondern die laut zu lesen, in verschiedenen Betonungen. Dann eröffnen sich sehr viele Bedeutungen, Nebenbedeutungen und Äußerungen gewinnen unterschiedliches Gewicht. Das sollten wir ruhig mal machen. Und das Schöne ist, wenn ihr das laut genug macht, im Sommer auf dem Balkon, dann haben auch die Nachbarn was davon. Okay? Die Menschen wollen sehr oft von Jesus Zeichen sehen. Auch die Menschenmenge in Lukas 11, 29 bedrängte Jesus und forderte ein Zeichen. Was sagt er ihnen dann? Da fing er an und sagte: Dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das des Jona. Ja, das könnte uns Menschen so passen. Am Vortag gerade haben die Menschen das riesige Wunder gesehen, das Wunder des Zeichens, das Versorgungswunder aus 2 Fischen und 5 Broten. Sie haben es gesehen, sie haben es geschmeckt, sie haben es reichlich genossen. Und anschließend sammeln die Jünger noch 12 Körbe Reste ein. Aber dieses übernatürliche Zeugnis der Vermehrung von Brot und Fischen reicht uns Menschen nicht. Zurück zum Anfang. Sie hatten ihn gefragt, Jesus, wie bist du hierhin hergekommen? Bitte? Nee, sag, wenn irgendwas ist, Hand hoch.
Selbst das Zeichen des Jona hat nichts genützt.
Eben, ganz genau, eben. Das reicht auch nicht aus, ganz genau, richtig. Wie bist du hierher gekommen? Wie sehr hätte es ihnen gefallen, von Jesus die Antwort zu hören, ich bin über das Wasser gelaufen. Was wäre das für ein Schauspiel gewesen für das Volk? Jesus, zeig das doch nochmal. Könnte ich das nochmal sehen? Gibt es das auch in Zeitlupe? Wie war das genau? Wie töricht sind Menschen, Jesus das zu fragen? Und genau diesen Gefallen tut ihnen Jesus nicht. Er denkt überhaupt nicht daran, ihre Neugier zu befriedigen. Und jetzt greifen die Neugierigen auch interessant zu ihren Schriftkenntnissen. Vers 31. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Das ist eine typisch menschlich-fleischliche Sichtweise. Sie sind überzeugt, Mose habe ihren Vätern das Brot aus dem Himmel gegeben. Ein typischer Fehler. Ungeistliche Menschen verwechseln den Überbringer einer guten Gabe oder einer guten Tat mit dem Urheber der guten Tat. Wenn ich mein hartes Herz erweiche und jemandem etwas Gutes tue, bedankt er sich bei mir dummerweise. Das ist aber sehr kurz gedacht. Weil das, was ich gebe aus meinem harten Herzen, hat mir Jesus Christus zur Verfügung gestellt, den Arbeitsplatz und alles drum und dran. Und ich gebe eigentlich von meinem Überfluss. Und warum bedankt er sich dann bei mir? Weil er es nicht besser weiß. Und manchmal sage ich dann, aber kommt mir dann manchmal auch was dick aufgetragen vor, ja, danken Sie lieber unserem Herrn Jesus Christus. Aber ich weiß nicht, manchmal mache ich es, manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Vielleicht können wir das nachher mal besprechen. Würde mich interessieren. Ja, ungeistliche Menschen verwechseln den Überbringer einer guten Gabe oder einer guten Tat mit dem Urheber der Tat selbst. Die Bibel lehrt uns aber, dass Gott alle guten Taten für uns vorbereitet hat, damit wir in sie eintreten und in ihnen wandeln. Epheser 2, Vers 10. Apostelgeschichte 19, 11. Gott wirkte nicht geringe Taten durch Paulus. Gott wirkte. Und Sie, die Sie in Brüssel arbeiten, wissen das vielleicht noch besser als wir, dass Gott das bewirkt, befähigt, Menschen berührt und anspricht, die zum Glauben kommen. Überhaupt, dass die sagen, ich klinke mich mal hier aus dem Politikbereich aus, ich gehe da mal zu so einer Versammlung. Also ich war als in meinem Beruf in Brüssel, auch in Straßburg und wir haben uns da auch getummelt als Journalisten. Interessante Geschichte. Die Leute sind voll von Informationen, voll von Terminen, die haben Zeit für gar nichts und ist ein Bienenkorb, das Ganze. Und sich da zurechtzufinden, ist ein Dschungel und gut, dass es da Pfadfinder gibt und Orte, wo man sich da treffen kann. Und das ist ein Wunder, dass die sich da überhaupt versammeln und dass die zusammenkommen, das Wort Gottes zu hören, um sich auseinanderzusetzen damit mit gläubigen Menschen. Es ist wirklich das Werk Gottes, was dort geschieht. Jesus klärt die neugierigen Fragesteller auf. Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Jesus konfrontiert die Menschen mit der Tatsache, dass Gott dem Mose das Manna gegeben hat. Er verweist auf sich als derjenige, der von Gott zu den Menschen gesandt ist, um das ewige Leben zu geben. Jesus unterscheidet hier nachdrücklich die Speise, die das Überleben des menschlichen und vergänglichen Körpers ermöglicht, von seiner Speise. Er stellt der leiblichen Nahrung das wahre Brot gegenüber, das ein geistliches Nahrungsmittel ist, welches das wahre Leben gibt. Wir Menschen legen großen Wert auf eine regelmäßige Zufuhr an Nahrung, wir verfeinern die Nahrung auf vielfältige Weise und genießen sie. Wir verstoffwechseln die Nahrung, damit alle in ihr enthaltenen Stoffe die wunderbare Körperchemie in Gang und Gleichgewicht halten. Soweit, so gut. Aber, Auch unser Geist braucht regelmäßig Nahrung und vor allen Dingen gute Nahrung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wir haben es gehört. Diese Verse erinnern uns daran, das Wort Gottes regelmäßig zu lesen, zu hören und das, was wir daraus verstanden haben, auch anzuwenden. Sind wir genauso bestrebt, uns regelmäßig mit und aus dem Wort zu ernähren, wie wir es mit Lebensmitteln tun? Nun, das Volk ist von der Zusage Jesu begeistert, von ihm Brot zu erhalten. Das gefällt ihnen. Sie waren bei der Speisung reichlich satt geworden und so würde es von nun an für immer bleiben. Da sprachen sie zu ihm, Vers 34, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Eindringlich ruft ihnen Jesus jedoch etwas anderes zu. Jesus aber sprach zu ihnen, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Damit offenbart er sich als der von Gott gesandte Messias, der nicht wie ein weltlicher Herrscher die Versorgung des Volkes mit allerlei guten und kostenlosen Gaben verspricht. Jesus hat ja viel mehr anzubieten, nichts weniger als das Ewigkeit, das ewige Leben und in der irdischen Zeit schon das wahre Leben, jetzt und hier. Das menschliche Leben auf dieser Welt ohne Jesus Christus ist Existenz. Wir existieren, ohne Zweifel. Aber nur das Leben mit Jesus Christus ist das wahre Leben. Jesus Christus ist der Einzige, der all unseren Mangel ausfüllen kann und will. Aber Jesus macht sich keine Illusionen über seine Zuhörer, Johannes 2, 23, denn er wusste, was in der Menschen Herz war. Vers 36, den nehme ich noch dazu. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. 2. Timotheus 3, Vers 2 können wir sagen, ja, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, so ist das. Interessant ist, wir wissen ja nicht, wie das weitergeht mit den Leuten. Denkt mal an den reichen Jüngling, der kam ja auch zu Jesus und sagte, Meister, was soll ich tun? Und dann sagt er, ja, verkaufe dies, gib alles den Armen und so weiter. Ja, dann wurde ihm das Herz so schwer. Und was tat Jesus? Er sagt, schade, ja, leichter ist es für einen Kamel durchs Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Aber was hat er nicht getan? Er ist ihm interessanterweise nicht hinterhergelaufen. Er hat gesagt, junger Mann, bleiben Sie stehen, Sie sind ganz dicht dran. Sie sind ganz dicht dran, Sie sind an der Ewigkeit. Ich bin der Messias. Hat er nicht getan. Hat nur gesagt, schade, okay, wir wissen nicht, wie es weitergeht, steht nicht in der Bibel, müssen wir nicht glauben, müssen wir schon gar keine Lehre draus machen. Aber interessant ist das schon, dass er ihm nicht nachgeht. Der heutige Textabschnitt, der zeigt uns ein erhebliches Kommunikationsproblem. Das Volk und Jesus reden aneinander vorbei. Das Volk kennt die Schriften, erlebt ein Wunder enormen Ausmaßes, bleibt bei seinem Verständnis aber doch auf einer leiblichen, auf einer fleischlichen Ebene und Sicht der Dinge. Und Jesus, das lebendig gewordene Wort, legt die Schriften aus in Gleichnissen, in Lehren, Zeichen und Wunder begleiten ihn. Jesus will das Volk auf eine geistliche Ebene ziehen, aber sie machen diesen Schritt nicht mit und so reden sie aneinander vorbei. Den gleichen Fehler machte der Reiche aus dem Feuer, Lukas 16, 27. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen, hören sie Mose und die Propheten nicht? So werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Passt gerade zu ihrer Anmerkung mit dem Fisch. Ja, Mose spricht von mir. Jesus Christus sagt an mehreren Stellen, ihr lest in der Schrift oder lest in der Schrift und sie kündet von mir und sie erzählt von mir von Anfang bis Ende, vom Alten Testament bis zur Offenbarung, ist es das Buch von Jesus Christus. Johannes 6. 5, 36 würde ich gerne noch lesen. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, Er hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt nicht dem, den ihr gesandt habt. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das ewige Leben hättet. Es ist also der Unglaube. Es sind die Zweifel, die Menschen hindern, zu Gott zu kommen. Manchmal eben auch der menschliche Wille, der sich weigert, zu Jesus zu kommen. Es ist die Rebellion gegen Gottes Gebote, das Pochen auf Selbstbestimmung, auf Selbstverwirklichung, die menschliche Freiheit, die Menschen daran hindern, zu Gott zu kommen. An dieser Stelle erzähle ich euch eine Geschichte, die mir passiert ist. Auf einer Dienstreise, ich sitze im Zug, fahre durchs Ruhrgebiet, war schon Abend oder dunkle Jahreszeit, ich suche einen Platz. Alles war voll, ich entdecke ein Abteil, so ein Sechserabteil, sitzt ein würdiger, weißhaariger, schlohweißer Herr dort. Ich frage, ist hier frei? Sagt er, bitte sehr. Groß, schlank, weißes Haar, weißer, gepflegter Schnäuzer, feine Klamotten. Also man merkt schon, also der kam irgendwie aus der Oberschicht da oder vielleicht war er Abgeordneter in Brüssel, das weiß ich nicht. Also, und er setzt sich dorthin und wir sitzen so versetzt. Ich packe meine Bibel aus, mein Butterbrot und sage so, Heimweg, jetzt lese ich meine Bibel wie immer im Zug. Und plötzlich, sagen Sie mal, junger Mann, ist ein paar Jahre her, sind Sie so eine Art Bibelforscher? Habe ich gesagt, ja, Bibelforscher, ich weiß nicht, was Sie mit Bibelforscher meinen, dass ich gerne die Bibel lese und das gerne bei jeder Gelegenheit, das wohl, wenn Sie das mit Bibelforscher meinen, wir kommen ins Gespräch miteinander. Älterer Herr, und wir kommen darauf zu sprechen, er stammt aus Königsberg. Sag ich, prima, meine Eltern auch, das ist ja toll. Und ich kenne natürlich so ein paar Geschichten und will mich da mit dem austauschen und ich frage ihn dann, ja, und wie war es dann im Krieg und so, wie haben Sie das denn? Ich musste nicht in den Krieg. Es kommt heraus, dieser Mann war Fabrikant und hatte große Fabriken dort. Und ich merkte, wie der immer ungemütlicher sich fühlte. Er fragte nämlich nach der Bibel auch und nach Jesus und ich habe ihm das erzählt, was ich damals so wusste. Und er fragte mich dann, sagen Sie mal, und dann glauben Sie wohl auch noch an das Gericht? Ich sage, unbedingt. Sei jeder muss sich verantworten, sage ich, wer Jesus Christus annimmt zu Lebzeiten, muss vor ihm Rechenschaft abgeben. Aber wir kommen nicht ins Gericht. Ins Gericht kommen die, die Jesus Christus wissentlich, willentlich abgelehnt haben, die kommen ins Gericht und müssen sich dort verantworten. So, für alles. Ich sage, für alles. Sage ich, Gott vergisst gar nichts, Gott hat uns alle im Blick. Und Gott weiß genau, was Sie und ich so machen im Leben. Und dem Mann, dem wurde es immer ungemütlicher da. Und mir kam nachher der Gedanke, so aus dem Gespräch hatte sich das entwickelt, nein, er musste nicht in den Krieg, er hatte die Fabrik, er hat kriegswichtige Güter hergestellt. Ich weiß es nicht, aber Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter, irgendwelche Geschichten, der Mann fühlte sich sichtlich unwohl. Und dann plötzlich stand er auf, ja, dann noch eine gute Weiterreise, ich muss jetzt aussteigen. Und ich dachte nur noch, nee, Moment mal, Ihre Station, die ist erst in 2 Stationen. Aber dem war so ungemütlich, dass er lieber draußen an der Tür gewartet hat, als noch länger das Gespräch fortzusetzen über Jesus Christus mit dem komischen Bibelforscher. Und ich habe mitgenommen als Erlebnis oder als Anregung, fiel mir das Wort an, brich dem Hungrigen dein Brot, Jesaja 58,7, brich dem Hungrigen dein Brot. Leider sind nicht alle Leute hungrig. Gut, aber es bedeutet, dass wir das Wort mit denen teilen, die im Leben benachteiligt sind und die sich nach Heilung und Befreiung sehnen. Unser Ziel als Gläubige sollte es sein, nicht nur das menschliche Überleben zu sichern, gleichzeitig müssen wir den hilfsbedürftigen Menschen das Evangelium Jesu Christi verkündigen. Es gibt eine Menge Hilfsorganisationen, ich will die jetzt nicht namentlich nennen, aber es gibt eine Menge christlicher Hilfsorganisationen, die sagen, wir helfen grundsätzlich allen. Das ist ja gut und richtig, dass ihr grundsätzlich allen helft. Aber die teilen nur noch Güter aus und das Wort Gottes gehört nicht mehr dazu. Und dann weiß ich nicht, ob wir als gläubige Christen sowas unterstützen sollten. Weil, wie steht es geschrieben, und welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und beschädigte sich selbst? Was hat ein Verhungernder davon, dass ich den durchbringe, 30, 40, 50, 70 Jahre lang, und dann stirbt er und hat Jesus Christus nicht kennengelernt und nehme Schaden an seiner Seele? Und ich habe dem nichts von Jesus gesagt? Teilen wir deshalb das lebendige Brot, das das wahre Leben gibt, reichlich aus. Nutzen wir alle Gelegenheiten, die Gott für uns vorbereitet hat. Treten wir in die guten Werke ein, die er für uns vorbereitet hat. Wir können darauf vertrauen, dass unser Herrgott uns zu den Menschen führt, die er durch uns ansprechen möchte. Er wird uns befähigen, sein Evangelium auszuteilen, den Menschen das lebendige Brot zu bringen. Martin Luther hat das zusammengefasst. Nicht die Bibel, aber da seine Erkenntnis. Denn es gibt mancherlei Seelen auf Erden und jede hat nicht immer ein und das gleiche Bedürfnis und ein und dieselbe Fähigkeit. Und doch macht das Wort Gottes alle und jede Einzelne nach ihrem Bedürfnis überschwänglich satt. So bleibt zu hoffen, dass ihr heute satt geworden seid und dass wir alle zusammen noch 12 Körbe Brot übrig haben, die wir zu den Menschen bringen können. Wir schließen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ja, wir nehmen uns wieder Zeit für Gebet und sammeln dann das, was uns jetzt so bewegt und bringen das vor Gott gemeinsam, laut oder leise. Der Herr hört jedes Gebet.